Und da ist eine Strecke entstanden, wo ich in meiner Wohnung auf die komischste Art und Weise diese Pralinen gestapelt habe im Bad neben den Zahnbürsten oder entlang der Klobrille aufgelegt habe. Und es ist so ganz weird, wirklich, es war so schön, die Vorstellung zu haben, es ist so egal, keiner judged mich, dass es jetzt aussieht, als hätte jemand auf die Klobrille geschissen.
Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Analog Times Podcast. Ich bin immer noch so ein bisschen in Babypause, deswegen verzeiht mir bitte die längeren Pausen zwischen den einzelnen Folgen. Aber ich hoffe doch sehr, dass ich die lange Wartezeit ein bisschen wettmachen kann mit dem heutigen Gast, meiner heutigen Gästin, einer Künstlerin aus dem nicht ganz so fern Österreich, aus, ich weiß nicht genau welcher Stadt, aber die liebe Mala Kolumna ist heute bei mir im Podcast. Hallo Mala.
Hallo Janis. Ich bin aus Wien.
Welche Stadt ist? Ist Wien. Es Wien? Ist es Wien. Sehr schön. Ich muss dich eine Sache direkt fragen zum Anfang. Ich wollte das vorher geschrieben haben, aber ich dachte, nee, ich mache das jetzt erst. Ist es tatsächlich dein echter Name oder ist das ein Künstlername, dieses Kolumna hinten dran?
Erinnert es dich an etwas?
Der Name? Es erinnert mich an die rasende Reporterin aus Neustadt, natürlich.
Okay, der Point ist, seit meiner Kindheit ist mein Spitzname Maler. Alle nennen mich Maler. Und mein Nachname, mein echter Name ist Marlene Brandstätter. Und Marlene nennen mich aber wenige Leute. Maler halt war für mich schon immer ganz natürlich. Und Brandstätter ist selbst in Österreich zu komplex, zu kompliziert, nicht international, ständig nervig zum Buchstabieren. Man kann es mit hartem P schreiben, Umlaut O, A, E, Doppel-T, D-T und so weiter. Deswegen wusste ich, ich muss mir als Fotografin einen Namen einfallen lassen. Und für mich war das schwierig, weil ich hinterfrage sehr viel und es war ein Prozess von einem Jahr, wo ich extrem viel gebrainstormt habe, Freunde gefragt habe. Und irgendwann ist mal von einer Künstlerin die Mom auf einen Namen gekommen und ich war so, den fühle ich einfach, passt, den fühle ich. Und das war Kolumna, weil sie auch von Carla Kolumna, der rasenden Reporterin von Benjamin Blümchen, so an das gedacht hat. Und ich wusste irgendwie so, ich fühle es, also passt. Und andererseits so, ich finde es irgendwie lustig, dass ein paar Leute die Geschichte wissen oder den Charakter kennen und ein paar auch nicht. So, ich mag irgendwie den Humor dahinter. Genau. That's the story behind.
Es hat aber nichts damit zu tun, dass du irgendwie selbst aus dem Journalismus oder so weiter kommst oder dass deine Arbeiten auch so einen dokumentarischen Touch haben mitunter. Das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun.
Genau, nein. Das ist das Einzige, was nicht zusammenpasst. Sonst habe ich ein Moped. Nein, hätte ich gern.
Ein Moped und immer die Kamera um den Hals, um einen dicken Elefanten und eine junge Hexe zu fotografieren.
Exactly. Ja, genau.
Du hast dich ja gerade interessanterweise selbst schon Fotografin genannt und ich wollte sowieso gerne mal wissen, ob das so ein Begriff ist, der irgendwie ausreicht, um zu beschreiben, was du machst, weil Fotografie ist ja irgendwie nur ein Teil von dem, was du tust. Da kommen ja noch so ein paar andere Sachen mit dazu. Erleuchte mich mal so ein bisschen, was verbirgt sich alles hinter diesem ganzen ominösen Begriff da, Creative Direction und so weiter. Das ist ja manchmal so ein bisschen alles und auch so ein bisschen nichts.
Also außerhalb von meinem Job als rasende Fotografin bin ich auch, bei mir ist es wohl so nach ein paar Jahren immer wieder ein Updaten von Jobbezeichnungen, was ich mache, weil sich bei mir immer wieder was Neues entwickelt oder dazu entwickelt, weil ich gerne noch weiter herausgefordert werden will oder weil ich merke, wie das eine das andere beeinflusst. Und dann muss es aber auch sich authentisch anfühlen, sich etwas Neues zu nennen. Und ich glaube, so im Laufe der Jahre ist irgendwann halt Videografin dazugekommen. Also ich mache viele Musikvideos und dann würde man das ja Videografin nennen, ich schneide Videos. Und auch irgendwie Creative Direction, weil ich von einer Musikerin in Berlin, die Creative Direction seit ein paar Jahren mache. Das heißt, in meinem Fall, ich meine, es kann viel heißen und jeder benutzt es so ein bisschen anders. Und vor allem verschmilzen da die Definitionsgrenzen mittlerweile zwischen Art Direction und Creative Direction. Aber ich habe halt irgendwie so mich authentisch mit dem Begriff gefühlt, weil ich einfach alles Visuelle, was das Rundumpaket dieser Musikerin betrifft, einfach zusammenhalte, den Überblick behalte, steuere oder halt immer diejenige bin, die das kommuniziert mit allen Artists, die mit uns zusammenarbeiten. So, deswegen diese drei Begriffe, Fotografin, Videografin und Creative Direction, würde ich sagen.
Aber angefangen hat es bei dir mit dem Fotografieren, das war so das Erste, was da war.
Ich glaube, Foto und Video gleichzeitig, lustigerweise. Aber Video ist dann mal so nicht so ernst genommen worden zwischendurch und dann wieder ernster genommen worden. Aber ich habe eigentlich mit beiden angefangen.
Gab es irgendwie, also ich merke ja, ich höre da heraus, es ist nicht nur Fotografie, sondern es ist generell so kreatives Arbeiten, visuelles kreatives Arbeiten, was ja dich so antreibt. Gab es in deinem Leben vorher oder nachher oder währenddessen auch irgendwie mal so andere Kreativjobs oder Hobbys oder was auch immer, die für dich in Frage gekommen werden? Weil, also bei manchen ist es ja so, die sagen, ja, wenn ich nicht fotografiert hätte, hätte ich halt geschrieben oder Gedichte gemacht oder was auch immer. Gab es da für dich je irgendwas anderes, was da in Frage gekommen wäre? Oder war es schon immer klar für dich, nein, ich muss Fotos und Videos machen und mit Bildern arbeiten und damit irgendwie Geschichten erzählen und so weiter?
In Frage gekommen, glaube ich, auf jeden Fall, weil ich glaube, jede Person ist mal irgendwie so halt nach der Schule halt oder sogar während der Schule, weil sie berufsspezifisch ist, angenommen, so vor der Frage, okay, womit möchte ich Geld verdienen? Und da war es zuerst eher kreativ, unter anderem als Erzieherin zu sein. Also ich habe zuerst als Erzieherin gearbeitet, viele Jahre.
Okay.
Und das ist extrem kreativ. Ich meine, Kreativität ist in fast allen Jobs oder sehr, sehr vielen Jobs schon auch irgendwo zu finden. Als Pädagogin, als Erzieherin auch auf jeden Fall, aber einfach deswegen, weil ich, glaube ich, das Interesse als Fotografin oder in der Fotografie noch nicht so ernst genommen habe oder noch nicht gesehen habe, dass da Potenzial für Lebensunterhaltsverdienen drinsteht. Genau, also Pädagogin und ich mag irgendwie die Frage generell immer wieder gern zu hinterfragen, okay, wenn ich nicht Fotografin wäre, was wäre ich dann? Und dann mag ich das schon gern, so drüber nachzudenken, weil diese Möglichkeiten sollte man vielleicht trotzdem irgendwann einmal aufgreifen, weil sie einen positiv inspirieren könnten, beeinflussen könnten in der jetzigen Arbeit. Und ich finde zum Beispiel Tanzen extrem spannend und habe ich auch viele Jahre immer wieder gemacht. Und es war mal eine Zeit lang aktuell, dass ich Tanzlehrerin werden möchte zum Beispiel. Aber das habe ich einfach dann nicht verfolgt.
Okay, das bringt mich witzigerweise zu einem Punkt, den ich erst ein bisschen später ansprechen wollte, aber ich werfe mal alles, was ich an Mini-Plänen gehabt habe, mal so über Bord. Und zwar bin ich als erstes aufmerksam geworden auf dich und deine Arbeit. Das ist noch gar nicht so lange her, weil du eine Künstlerin fotografiert hast, eine Sängerin aus Norwegen. Und ich muss da gerade dran denken, weil ich weiß nicht, ob man das, was sie auf der Bühne macht, Tanzen nennen würde im klassischen Sinne, aber weil sie sich ja auch sehr viel bewegt und diese Musik sehr fühlt, die sie macht und so. Also ich spreche von Aurora, diejenigen, die Frozen zum Beispiel gesehen haben. Teil 2 ist sie, die ominöse Stimme im Hintergrund. Und da bin ich halt erstmal auf deine Arbeit aufmerksam geworden. Und Wie bist du dazu gekommen, jetzt vor allem viel im Bereich Musik zu machen? Weil du hast ja gesagt, ne, Musikvideos als Videografin ist so ein Thema für dich, Fotografie von Künstlern anscheinend auch. Warum ist es ausgerechnet Musik, was irgendwie so ein Bereich ist für dich?
Ich würde, glaube ich, kurz ausholen bei dem Thema. Okay, man hat das Interesse in Fotografie. Fotografie kann so viel bedeuten. wie man in deinem Podcast hört, du hast so viele Fotografinnen aus verschiedenen Bereichen. Und ich finde es so spannend und das unterschätzen, glaube ich, extrem viele, wie viele Richtungen das eigentlich gibt. So von Porträt bis generell Menschen eher fokussiert oder Architektur oder Produkt und so weiter. Und da muss man ja auch mal einschränken vielleicht oder zumindest rauspicken, was einem selber interessiert. Und ich habe irgendwie sehr schnell herausgefunden, dass es was ist, was surrealistischer wird. Also ich mag es total gern, wenn in den Fotos so ein bisschen Magie versteckt ist oder man sich nicht ganz sicher ist, wie das entstanden ist und deswegen Neugierde erweckt wird. Und dann habe ich bemerkt, dass das hauptsächlich bei anderen KünstlerInnen passend ist und habe angefangen, für einen Newcomer-Mode-Designer Fotos zu machen von seiner neuen Kollektion. Das war so mein erstes Gebiet, Fashion, weil ich mag das so gern, dass die auch so offen sind für Neues, Provokation. Die haben sich auch, genauso wie MusikerInnen, extrem lang auseinandergesetzt mit einem Thema und wollen was erzählen. Und das versuchen wir jetzt gemeinsam so ganz mit Brainstormen ohne Grenzen so umzusetzen visuell, dass es noch eine Ebene, dass noch eine Ebene dazukommt, um zu verstehen, was der Künstler, die Künstlerin erzählen will. Und dadurch bin ich auch zufällig zu einem Musiker gekommen, der sich auch interessiert hat für die Art von Fotografie, die ich mache. Und dann plötzlich bin ich ganz natürlich, ohne dass ich was erzwungen habe, voll in die MusikerInnen-Schiene reingerutscht. Und I guess gibt es in vielen Branchen halt einfach, wenn man einmal wo drinnen ist, dann spricht sich das halt im besten Fall voll weiter und man bleibt dann genau dort. Und bei mir ist es so voll in MusikerInnen-Richtung gegangen, einfach weil die auch Artists sind, deren Werte ich schätze bei der Zusammenarbeit. Und das ist halt auch manchmal so ein bisschen lockerer und ja, experimenteller angehen.
Bedeutet also, für dich ist irgendwie, wenn du das Bilder machen und auch das Videos kreieren, ist dann kein Prozess, der nur von dir ausgeht, sondern dieses Zusammenspiel dazwischen dir als Kreativen hinter der Kamera und auch dem Künstler vor der Kamera oder der Künstlerin vor der Kamera ist irgendwie, du brauchst quasi beides, damit das irgendwie so zusammen dann funktioniert.
Voll, exactly. Das ist so ganz individuell, wie ich gerne arbeite und das passt auch eben so gut, dass ich so einen Rahmen habe. Ich brauche das. Ich brauche so einen Rahmen, das ist dann ein Song, das ist ein Album, das ist die Geschichte, die man bei der Modekollektion erzählen will. Und ich versuche dann in diesem Thema, wo die Person sich extrem lang schon mit Lyrics auseinandergesetzt hat, versuchen anzuknüpfen und da dann das Ganze nicht quasi ein unbeschriebenes Blatt die Basis ist, sondern eigentlich schon so ein Rahmen herrscht.
Das klingt auf jeden Fall so, als wäre das auch eine ganz, ganz andere Art von Vorbereitung, als man das vielleicht sonst so erlebt in anderen Branchen. Also wenn es jetzt darum geht, Werbung zu fotografieren oder was auch immer, geht es oft viel um Technikalitäten, dass dann vorher auf irgendwelche Statistiken gehuckt wird und Umfragen, welche Arten von Bildern fördern Kaufverhalten und so weiter. Das ist so dann die Vorbereitung. Und bei dir ist es dann aber viel mehr wirklich sehr intensives Auseinandersetzen mit dem, was der Künstler oder die Künstlerin so geschaffen
hat. Ja, sagen will.
Um das alles weitererzählen zu können.
Totally, aber lustigerweise auch irgendwie eine eigene Art von Statistiken beachten, weil bei MusikerInnen geht es halt extrem darüber, so wie kann man halt bei diesem großen Meer an MusikerInnen noch herausstechen. Und bestes Beispiel Brad wäre halt so, sowas sollte man sich halt überlegen können auch. So wie, das fließt auch in meine Arbeit rein, sich zu überlegen, okay, und wie kann ein roter Faden sich durchziehen durch das Konzept, das dann auch in Social Media funktioniert. Also solche Art. Es ist ja auch irgendwie Werbung involviert, aber halt auf eine andere Weise, auf eine kreativere Weise.
Auf eine kreativere Weise. Ich wollte dich sowieso gefragt haben, ne, definierst du dich eher als Künstlerin selbst oder auch als Dienstleisterin in deiner Arbeit? Ich glaube, ich kenne die Antwort schon von dem, was ich von dir gesehen habe und von dem, was du mir bisher schon erzählt hast. Aber ich dachte, ich frage trotzdem mal nach, weil manchmal ist ja doch so ist, dass die Menschen, die man selbst als absolute Künstlerseelen einschätzt, dann doch oft sagen, ja, ne, ich mache schon das, was meine Kunden wollen. Dementsprechend ist da oft der Dienstleister-Aspekt größer, als man das vielleicht vermutet am Anfang.
Mhm. Stimmt, also ich finde es toll, dass du trotzdem die Frage stellst, weil ich würde auf jeden Fall, bin auf jeden Fall der Meinung, dass da auch Dienstleistung dabei ist. Zum Beispiel musste ich ja anfangs, also glaube ich, ist ganz normal, auch Jobs annehmen, die nicht hundertprozentig meiner Ästhetik entsprechen, aber so kommt man halt rein und so lernt man und so lernt man, was man nicht machen will. Und da sind schon immer wieder Jobs vorgekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss ein bisschen mehr auf das Gegenüber eingehen, als dass ich und meinen Kopf durchsetzen kann. Und dann ist es halt ein bisschen mehr Dienstleistung und da muss dann halt, finde ich, dann dafür das Geld mehr passen, wenn ich mich halt nicht so ausleben kann und ich das dann nicht für mein Portfolio benutzen kann. Kommt schon vor.
Machst du da tatsächlich auch, wir sind das, also es ist so ein bisschen ein kleiner buchhalterischer Exkurs, aber setzt du tatsächlich auch andere Preise an, wenn das eher so Jobs sind, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf, aber es muss sich halt schon lohnen dann?
Ja, ehrlicherweise, ich denke mir mehr so bei, eher umgekehrt, bei Artists, die ich richtig feiere, die Musik feiere, die unterstützen will und ich merke dann, okay, da ist vielleicht nicht so viel Budget da, dann bin ich offen, denen entgegenzukommen und mich nicht meinen berechneten Wert zu verlangen und einfach pauschal was zu überlegen. Und bei Artists, wo ich merke, okay, da ist weniger für mich dabei, das ist mehr so, die wollen mehr Vorgaben mir geben, dann geht es einfach ein bisschen mehr in Richtung Dienstleistung mit meinem Stil. Da verlange ich einfach fair, würde ich sagen. Nicht mehr, sondern einfach, da komme ich dann nicht so gern halt entgegen.
Ja klar, kann ich verstehen. Kannst du dich noch erinnern, was so der erste Job war, wo du wirklich das tun konntest und das so umsetzen konntest, wie du es so in deiner Idealvorstellung machen kannst? Und nachdem du dich so am Anfang abrackern musstest und halt so dieses Klinkenputzen gemacht hast und die Jobs annehmen, die einem eigentlich nicht so hundertprozentig passen, was so das Erste war, wo du gesagt hast, ja, Mann, das ist genau, das ist exakt genau das, was ich tun will.
Ich habe, glaube ich, so gestartet, nur halt dann schlecht bezahlt.
Okay.
Also ich bin der Meinung, und da muss man wahrscheinlich auch so der Typ dazu sein, wenn ich nur Jobs annehme und Jobs mache und freie Shootings mache, die mich zu 100% zahlen, okay, das ist jetzt österreichisch, worauf ich 100% Lust habe, glaube ich, dass ich mich auch immer mehr in die Richtung entwickle und mich das viel mehr inspiriert als Jobs, wo es geldmäßig besser aussieht. Aber ich habe dann so schnell das Gefühl, okay, das Geld hat jetzt gestimmt, ist halt bei Werbung leider oft so bei mir. Aber ich komme nicht so inspiriert zurück von dem Shooting-Tag. Und das schätze ich weniger und will ich dann eher vermeiden und lieber kleine Jobs machen und mehr dafür als gut bezahlte Jobs. Und das lenkt mich dann in die falsche Richtung. Und dann habe auch ich nicht so die Kontrolle darüber, in welche Richtung sich meine Kundinnen entwickeln. Da ist mir irgendwie einfach viel wichtiger, dass ich das in die Hand nehme und Jobs mache, die teilweise dann kleiner sind, vor allem am Anfang, aber ich hundertprozentig dahinter stehe und ich auch dann mal genau für denselben Job gut bezahlt werde. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist so das, wo viele am Anfang so ein bisschen strugglen, wenn sie sich so reinwagen in Fotografie oder generell Künstler sein als Hauptjob. Das ist halt wirklich, sich darüber klar zu werden oder für sich die Entscheidung zu treffen, was ist mir jetzt gerade vor allem am Anfang wichtiger. Kann ich es mit mir vereinbaren, zu sagen, ich mache am Anfang halt alles das, was Kohle bringt, weil natürlich muss ich ja von irgendwas leben. Oder bin ich so ein bisschen mehr Idealist, nenne ich es jetzt mal. Und esse dann halt am Ende vom Monat vielleicht 2 Tage Tütensuppe länger und habe aber dafür ein paar mehr Sachen gemacht, die mich kreativ weiterbringen und im besten Falle ja irgendwann auch dazu führen, dass man dann vernünftig bezahlte Jobs bekommt, aber in dem Feld, was einen interessiert. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da am Anfang so die richtige Entscheidung zu treffen. Weil beides kann ein richtiger Weg sein für jemanden.
Mhm. Totally, totally. Darum sage ich, es ist so die Typsache. Aber ich, also eine Zwischenlösung wäre vielleicht, die ich auch sehr empfehlen kann, wenn man halt nur die Jobs nimmt, die halt mal Kohle bringen und du kommst dann auf jeden Fall in das Fotografie-Game rein, bin ich halt selber der Meinung, dass das halt auch dann in die Richtung geht von den Jobs, die Kohle bringen, aber halt den Stil offensichtlich nicht hundertprozentig von dir widerspiegeln, weil sonst wärst du ja eh hundertprozentig happy. Und die Zwischenlösung, die ich auch gemacht habe, was ich so empfehlen kann und ich glaube auch legit ist so, ich habe einfach einen Nebenjob gehabt als Pädagogin und dachte mir so, okay, das mache ich jetzt nur Teilzeit und werde das so lange parallel machen, bis es zu viele Fotografiejobs sind, dass ich noch als Pädagogin arbeiten kann und dann werde ich den kündigen. Und so war das einfach so druckloser Einstieg. Ich musste nicht Jobs annehmen, damit ich Geld habe, sondern ich konnte nur die Jobs von Anfang an machen, die 100%, die ich meinen Interessen entsprechen und auch gleich so in dem Bereich bleiben, wo ich mich auch sehe und kein Stress haben, dass ich halt Geld verdienen muss. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Zwischenlösung.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich für viele, könnte das ein ganz guter Weg sein. Ich weiß, ich habe das auch eine Zeit lang genau so versucht, wie du das gerade gesagt hast. Ich hatte irgendwie so Halbzeit, so 20 Stunden die Woche hatte ich irgendwas Festes und nebenher habe ich halt fotografiert und Kram gemacht. Mir ist nur irgendwann wirklich aufgefallen, ich bin ein sagenhaft schlechter Dienstleister, weil ich einfach viel zu stur bin, um dann Sachen zu machen, die ich nicht so gut finde. Und deswegen hat dieser Weg für mich so semi-gut funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn man so ein bisschen kompromissbereiter ist als ich, glaube ich, kann es tatsächlich
also du meinst, da wo du Angestellter warst? Da wo du Angestellter warst, warst du nicht so happy?
Da wo ich Angestellter war, zu dem Zeitpunkt, aber tatsächlich auch, was das Fotografische angeht, weil irgendwie, also ich muss da jetzt mal kurz zwei Takte sagen, damit man das irgendwie so ein bisschen versteht. Ich komme fotografisch eigentlich eher aus dem Dokumentarischen, aus der Reportage. So, das ist so das, was sich bei mir im Studium damals rauskristallisiert hat, was so mein Ding ist. Was aber auch gleichzeitig natürlich eines der allerschwierigsten Felder ist, um damit fotografisch zu arbeiten. Und auch eines der Felder, wo es fast unmöglich ist, irgendwie dieses Zweigeteilte zu machen, wie du es vorgeschlagen hast, so diesen Dayjob und dann nebenher einzelne Fotojobs, weil es da in der Regel so ist, dass da nicht irgendwie mal an einem Nachmittag für 3 Stunden ein Job anfällt zu fotografieren, den man dann die nächsten Tage entspannt wegarbeiten kann, nachdem man mit dem Festjob fertig ist, sondern die meisten, die sich in dem Bereich halt einen Namen machen, reisen erstmal auf eigene Kosten, einen Monat, 2 Monate, 3 Monate irgendwo hin, um Geschichten zu sammeln, um dann diese Geschichte an Magazine zu bringen. Der Weg dahin, dass man tatsächlich beauftragt wird von Publikationen oder Presseagenturen und so weiter, ist ein sehr, 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 sehr langer und weiter, der in den wenigsten Fällen wirklich gut vereinbar ist mit, ich mache noch parallel was anderes so.
Totally, ja, danke für den Einblick,
und
ja.
So, ja. Das ist halt so das Ding in dem Job. Und irgendwann bin ich halt komplett geschiftet. Das, was ich jetzt mache, hat, abgesehen davon, dass es immer noch Menschen auf den Bildern sind, gar nichts mehr damit zu tun. Ist aber trotzdem immer noch was irgendwie nicht zu Jobs an sich großartig passen würde. Also ich habe manchmal das Gefühl, das Einzige, was ich als Job machen könnte, wäre Strecken für den Playboy fotografieren. Und das ist auch nicht so einfach. So, dementsprechend ist bei mir irgendwann die ganz andere Richtung gegangen und ich habe Fotografie gar nicht mehr gemacht zum Geld verdienen, sondern nur noch aus Erfüllung und aus, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ist dann komplett andere Richtung gewesen. Aber um darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, grundsätzlich natürlich, wenn man das irgendwie machen kann, dieses zweigleisig fahren, bestimmt ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Einstieg.
Ja, das bringt mich so auf, ja, das ginge dann heute vielleicht noch eher, weil man voll viel remote halt tatsächlich schon angestellt sein kann. Ja. Das ginge dann noch eher. Und wo es so
das
zeitlich
stimmt.
flexibel ist. Aber ja, es ist ja eh, jeder hat so viel andere Interessen und jeder würde was anderes picken als Teilzeitjob. Also es muss halt gut zusammenpassen, auf jeden Fall, ja. Dass sich es vereinen lässt.
Ja, so Erzieherin remote ist vermutlich auch ein bisschen schwierig.
Ja, exactly. Oder bei mir, also ich habe halt versucht, nicht so jeden Tag bis mittags zu arbeiten und das war meine Teilzeit, sondern dass ich die Tage blocke, weil ich hatte zum Beispiel das Problem, ich hätte jetzt nicht die Energie gehabt, dann ab 13 Uhr nachmittags ein Shooting zu haben, wenn ich die vorigen fünf Stunden mit Kids verbracht habe, mit 23 Kids, sondern ich musste das halt so täglich so, okay, das ist ein Tag für Fotografie und dann nehme ich mir dann auch extra was vor und das ist ein Tag, der ist dedicated für die 23 Kids im Kindergarten.
Hat dir das eigentlich damals geholfen, als du das noch so gemacht hast, so zweigleisig, dass du neben der Fotografie halt noch einen Job hattest, der zwar auch kreativ war, aber was vollkommen anderes? Weil manchmal hilft es ja doch, wenn man irgendwie es schafft, seinen Kopf mal zwischendurch so ein bisschen abzuschalten, um nicht die ganze Zeit 24/7 irgendwie gedanklich in den gleichen Bahnen unterwegs zu sein, um so ein bisschen. Also ein Bekannter von mir, der beschreibt das immer wie so ein Pendel, was hin und her schwingt. Mm, so zwischen zwei verschiedenen Welten. Arten und Weisen, kreativ zu sein und kreativ zu denken, zwischen zwei Welten. Und immer, wenn es in die eine Richtung schwingt und man da Zeit und Energie reinsteckt, lädt man sich quasi wieder auf, um dann mit vollem Schwung wieder auch in die andere Richtung zurückzuschwingen und dass diese Zweiteiligkeit da irgendwie beides so bereichern kann. Eher als wenn man nur immer nur diese eine Sache sieht.
Komplett. Oder das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum viele Menschen das so gerne haben, so überall ihre Finger so ein bisschen drinnen zu haben, um einfach die Abwechslung zu haben. Ich würde sagen, dass der Kindergarten jetzt nicht, das war für mich beim Kindergarten nicht so. Da war jetzt nicht so Energie auftanken und ich kann anders kreativ sein, aber er hat mich so krass inspiriert und beeinflusst, glaube ich, wie viel Geduld ich meinen Kunden gegenüber habe, weil es ist so ähnlich, man muss so empathisch sein und nonverbale Gesten lesen können und so eingehen können auf das Gegenüber, das sich vielleicht noch nicht ausdrücken kann. So, das ist halt literally auch mit Erwachsenen so. Ich merke das immer wieder und Leute sagen mir auch laufend wieder so, ah ja, da kommt die Pädagogin wieder hervor. So. Ich glaube, menschlich hat mich das extrem beeinflusst.
Also wenn ich die Bild-Zeitung wäre, würde ich jetzt als Folgentitel schreiben, Maler Kolumna bezeichnet alle ihre Kunden als Kindergartenkinder.
Exactly. Du kannst viel solche Titel aus meinem Gespräch, glaube ich, rausholen.
Aber ich kann das total nachvollziehen. Also mein Hauptjob ist halt auch in der Werbeagentur. Das heißt, ich führe vermutlich oft ähnliche Gespräche, wie du die mit deinen Kunden führst, dann auf einer anderen Ebene, weil es da halt viel um so Kampagnenstrukturen und so weiter geht, als um die genauen, konkreten Bilder, die man dann dafür braucht. Aber tatsächlich führe ich mit Kunden oder Kundinnen ähnliche Gespräche, wie ich vermutlich dann in ein, zwei Jahren auch mit meinem Sohn führen werde.
Na, schau.
Auch da muss man regelmäßig sagen, aber nein, wir hatten das doch besprochen, wir hatten uns doch geeinigt.
That's what
wir
I'm hatten saying.
Gesagt, du darfst das oder das, du kannst nicht beides haben.
Wir haben uns was anderes ausgemacht. Das steht schwarz auf weiß.
Genau, richtig. Es sind schon ähnliche Gespräche vermutlich, die man da ab und zu führen muss als Pädagogin und als Kreative auf jeden Fall.
Für die Bild-Zeitung könnte man es dann halt so ein bisschen anders formulieren, dass es halt so Menschenkenntnis ist, das halt beides gleich hat. Also bei Kindern brauchst du Menschenkenntnis und bei Erwachsenen brauchst du Menschenkenntnis. So. Das ist ja gar nicht abwertend
gemeint. Bei beiden
musst
du wissen,
ja auch
welche Knöpfe du drücken musst.
Mm. Exactly. Und ich glaube, so wie ich persönlich, und nochmal, um da auf deine Frage zurückzukommen, wie ich persönlich dann aber schon so dieses Pendel anwende, ist, glaube ich, ich würde behaupten, extrem viel von meinem Leben dreht sich um Kunst und verschiedene Arten von Kunst. Also ich tanke dann im Museum auf. Ich liebe es, von Museen inspiriert zu werden. Und das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. So. Oder Musiksessions, wo ich dabei sitze und so. Also einfach, ich habe so viel Interesse, was Kreativität betrifft und wo Kreativität involviert ist, dass ich da halt gern herumswitche. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich Videografie angefangen habe, weil das eine andere Art von Herausforderung ist, kreativ zu sein. Und dann gleicht sich das so ein bisschen aus bei mir.
Das heißt, so das, was du dir selbst anschaust an Kunst und was du oder woraus du Inspiration ziehst, sind dann tatsächlich aber eher Dinge und Werke, die dann in eine vollkommen andere Richtung gehen, als das, was du machst? Oder bist du auch schon gerne so in deiner visuellen Bubble unterwegs, um da so ein bisschen zu gucken und zu schauen?
Ehrlich gesagt, das wäre meine Idealvorstellung. Weil ich finde, wenn ich so inspiriert werde, hauptsächlich von anderer Kunst oder sagen wir sogar von anderen Fotos, dann habe ich so das Gefühl, dass wir uns irgendwie in einen Kreis drehen. Jeder macht dann ja natürlich seine eigene Art und Weise und holt sich was anderes aus der Kunst. Aber meine Idealvorstellung, wie ich inspiriert werden will, ist schon so von der Steckdose, die anders designt ist und die vor mir an der Nase liegt, und der Pflanze, die gerade halt halb am Abkratzen ist neben mir, dass die mich inspiriert, ein Projekt zu machen. Das wünsche ich mir immer. Aber die Realität jetzt gerade ist so, ich bin extrem inspiriert, andere Kunst anzusehen und extrem inspiriert, mit anderen KünstlerInnen über die Projekte zu sprechen. Also so Gespräche und gemeinsam sich so aufschaukeln bei Konzepten, finde ich so die schönste Art und Weise, Konzepte zu kreieren.
Also Brainstorming mit ein paar Shots vorher und dann schwingt das Pendel auf die andere Weise hoch.
Ja, es braucht die Shots nicht, sondern das waren zwei Beispiele. Also einerseits so, okay, wir starten mit, das ist der Song, und dann eben so drüber reden. Das ist so eine fette Inspiration für mich. Und sich gegenseitig dann hochschaukeln, wie ich gemeint habe. Und andererseits so mit anderen Kunststücken, Skulpturen, alles, was mit Kunst zu tun hat. Aber das ist halt schon Kunst. So. Ja. Also klar, das wird auch mit einfließen, aber das ist nicht so meine Idealvorstellung. Ich glaube, ich hätte gern weniger Kunst, die mich inspiriert. Weil die gibt es ja schon.
Das stimmt. Aber es ist vermutlich auch gar nicht so einfach, gerade wenn man so viel Interesse hat, dann umgibt man sich ja automatisch mit Dingen und dann hat man Bildbände und Kunstbände zu Hause, die man sich anguckt, und dann geht man zur Ausstellung. Ich weiß nicht, wie gut es dann funktionieren würde, zu sagen, ich wünschte, die Steckdose inspiriert mich, also sperre ich mich mal in einen Raum nur mit dieser Steckdose, starre sie so lange an, bis irgendwas klickt.
Ich mache mal Workshops drüber, glaube ich, wenn ich mal kein Geld verdiene.
Das finde ich gut, das finde ich gut. hast du eigentlich, also ich meine, du hast ja eben schon gesagt, ne, bei dir so das so Abstrakte und so weiter, ist ja das, was dich so ein bisschen fasziniert und interessiert bei den Sachen, die du machst, dass man sich eher Fragen stellt, wenn man sich die Bilder anschaut, als dass die Bilder Antworten geben. Ist das so der rote Faden, der sich so durchzieht bei den Dingen, die du machst, oder worauf legst du Wert, also sowohl visuell als auch inhaltlich, wenn du jetzt selbst arbeitest, vor allem bei Projekten, wo du halt sehr frei mitgestalten kannst und dich nicht an zu viele Vorgaben halten musst? Was ist da so dein Gradmesser, um zu sagen, hey, das ist jetzt ein richtig gutes Bild, was muss das haben?
So interessant, weil das ist für jeden auch so anders und so toll, dass wahrscheinlich nur ein bestimmter Teil von Menschen mit meiner Kunst resonieren und manche das gar nicht verstehen, und das finde ich so spannend. Und bei mir persönlich ich bin einfach so fasziniert von surrealen Elementen und abstrakten Elementen, und das sieht man dann auch in meiner Kunst. Also sehr viel Post-Production steckt in meinen Arbeiten, weil ich den Prozess so gern mag, dann aus dem Bild noch mehr, ich nenne es bei mir einfach so, noch mehr rausholen und noch eine andere Ebene hinzufügen. Das ist zum Beispiel bei Konzertfotos so sehr auffällig, dass so, okay, das ist eigentlich eine dokumentarische Arbeit. Ich halte fest, was passiert. Aber mir macht es dann so Spaß, das Gefühl, das ich vor Ort hatte, in das Bild in der Nachbearbeitung noch mehr zu verstärken. Oder ich stehe auch vor Ort, höre mir die ersten zwei Songs an, kann noch gar nicht mitfotografieren und versuche nur so den Vibe zu bekommen, was ich dabei fühle, und wähle danach aus, ich arbeite mit viel Filtern vor der Linse, so was ich jetzt vor die Linse gebe oder ob ich heute auf die Linse spucke und das verschmiere und das den Effekt macht. So. Und das mag ich dann so gern, dass dann alle meine Konzertfotos schon irgendwie natürlich einen gemeinsamen roten Faden haben, aber andererseits so immer angepasst sind, so wie hat sich das jetzt angefühlt, weil es so eine darke Mood? War das so, war das mehr so voll energiegebend oder war es extrem so den Beat spürend in meiner Brust? So passe ich das dann voll gerne in der Post-Production an.
Das klingt fast mehr nach der Herangehensweise einer Malerin als einer Fotografin.
Oh.
Also wenn ich so darüber nachdenke, mhm, weil dann für dich das reine Foto oder das reine Motiv, die reine Komposition ja irgendwie eigentlich auch nur wie so ein weißes Canvas ist, wo danach noch irgendwie das entsteht oder das an Feeling drauf muss, was du in dem Moment gefühlt hast durch entweder Filter oder Nachbearbeitung und so weiter und so fort.
Das ist schon ein Vergleich. Mag ich. Mag ich. Malen kann ich nicht, aber vielleicht ist das irgendwie fotografisch malen.
Ja, so kommt es mir auf jeden Fall vor, weil da auf jeden Fall ja dann noch ganz viele andere Elemente irgendwie dann mit eine Rolle spielen. Und es ist halt nicht nur so, dass es die Szenerie und das Foto zeigt die Szenerie halt genauso, wie sie halt in dem Moment aussah, sondern ich sorge dafür, dass das so aussieht wie das, was ich gefühlt habe und nicht nur das, was halt mit dem Auge dann ersichtlich war.
Oder zum Beispiel bei Aurora. Da war ich natürlich so ein bisschen aufgeregt und ich rede so im Tourbus mit ihr so, hey, falls du meine Fotos genauer angeschaut hast, die sind halt schon sehr eigen, so, gibt es irgendwas, was du dazu sagen möchtest, soll ich irgendwas mehr oder weniger machen oder was ist dir so wichtig bei den Fotos, die ich jetzt für dich mache? Und sie war nur so, nein, also deswegen habe ich dich halt auch gepickt, so, mach dein Ding, du bist da, deswegen haben wir dich geholt, so, und ich war nur so, oh wow, okay, du hast mich ausgewählt, so, ich dachte halt so, die Managerin hat mich halt angeschrieben, so, dass das halt so war, und das war dann halt so voll wertschätzend für mich, dass sie mir da sagt, so, nein, deswegen bist du auch hier, so, das war fast zu unglaublich, dass ich das einfach, also sie will mich haben, weil ich ihre Musik interpretiere in meinen Bildern, so, das war voll schön, der Moment.
Ich glaube aber, wenn man sich deine Bilder anguckt und dann hört man rein in so ein Album von ihr, dann hat man aber, glaube ich, direkt so das Gefühl, ja, das passt aber auch.
Mm.
Auch von, also danke, auch von ihrer Art und Weise, weil sie ja so ein bisschen, sie ist ja auch so ein bisschen, und ich meine das im besten Sinne des Wortes, so ein bisschen verstrahlt. So. Die ist ein sehr quirliger, ein sehr quirliger Mensch, aber gleichzeitig auch manchmal dann wieder sehr, sehr ruhig und sehr, sehr in sich verhaftet so. Und das ist irgendwie
magisch
und,
auch.
Aber auch gleichzeitig hat sie ja so, hat genauso sehr, sie hat so was Elfenhaftes auch so ein bisschen. Ne? Sie könnte auch eine Figur aus so einer nordischen, mythologischen Sage sein. Und ich finde, das passt halt irgendwie zu deinen Bildern, weil die ja auch irgendwie so ein bisschen was Märchenhaftes.
Oh, irgendwie die Beschreibung mag ich.
Danke. Nicht auf so eine Brüder, nicht auf so eine Brüder, ja, genau, Grimm Art und Weise, sondern auf so eine etwas psychedelischere Art und Weise.
Ja, I love it. I love it. Ja.
So ein bisschen. Und deswegen passt es auf jeden Fall ganz gut. Und ich glaube, dass da tatsächlich auch, ne, je spezieller das ist, was man als Künstler macht, in deinem Fall die Fotografie, desto spezifischer muss natürlich auch ein Kunde dich aussuchen, weil er dann nicht sagt, okay, ich habe hier 100 Optionen und ich nehme den, bei dem das Preis-Leistungs-Angebot am besten stimmt, sondern wenn man jemanden aussucht, der so einen besonderen Stil hat, dann hat man ja auch genau danach gesucht. Das ist ja kein Zufallstreffer dann, den man da macht.
Ja, genau. Das wäre sehr schön, wenn das so immer funktionieren würde, dass man nur noch einen Stil auswählt.
Also ich behaupte jetzt einfach, ich behaupte jetzt einfach mal, dass dieses Ideal so ein bisschen zumindest zutrifft. Zumindest in dem einen Fall hat sie auf jeden
Fall
zugetroffen.
Ja. Und wenn es halt nicht ein Konzert ist, wo mein Zugang so ist, dann ist es zum Beispiel bei der Konzeptentwicklung von den MusikerInnen, die halt einen Song, eine EP, ein Album haben. Und da ist mein roter Faden, das, was für mich wichtig ist oder das, was für mich so das Satisfying Point ist, dass es so ein, dass ich das Thema aufgreife, das der Künstler, die Künstlerin anspricht in den Lyrics und dann auch so gerne ein bisschen provokanter dann darstelle. Ich mag sehr gerne ein Thema, das, wo man darüber reden sollte, meiner Meinung nach, so in den Raum stellt. Und dann mag ich das sehr gerne, das Konzept so in die Richtung zu entwickeln, dass, okay, da hast du jetzt die Bilder und die sind ein bisschen odd oder surrealistisch oder ein bisschen weird, aber das mag ich, dass es dann auslöst, darüber über das Thema zu sprechen. Zum Beispiel.
Hast du ein konkretes
Beispiel? Ja, zum Beispiel ein Magazin, das jetzt bald rauskommen wird, heißt Koralle. Das setzt sich ein für feministische Autorinnen, ich glaube mittlerweile KünstlerInnen in dem Magazin. Und okay. Wir haben eine Strecke geshootet zum Thema Verwandlung. Wir haben es ein bisschen abstrahiert. Also die Musikerin, die vor der Linse war, Lino Camilo, ist eine Person, die mit dem falschen biologischen Geschlecht geboren wurde und jetzt Testosteronspritzen nehmen muss, um eine Frau sein zu können. Testosteronstopper nehmen muss, um eine Frau sein zu können.
Ja, ja.
Und das ein Thema ist, von dem ich wenig gewusst habe, nicht gewusst habe, dass man diese Spritzen extrem kompliziert sich holen muss. Und wir haben so auf abstrakte Art und Weise diese Verwandlung dargestellt in so ein bisschen auch überspitzt Vampir-Thema, die eben also die Parallele zu einer Vampir-Verwandlung genommen. Und der Biss vom Vampir ist da halt die Testosteronstopper-Spritze. Und es schaut halt schon sehr provokant aus, wie sie so da kniet und diese fette Spritze in ihren Oberschenkel jagt. Und es kann halt sehr viel auch sein. Es kann auch, viele Menschen würden vielleicht vorurteilsweise sehen, dass es halt jetzt irgendwie Heroin ist oder was weiß ich was du da rein interpretieren kannst. Aber das ist halt auch eine Realität. Und ich habe da sehr genossen, so zu spielen mit den ganzen Vorurteilen der Leute, dass, also, oder die vieler Menschen leider, die man halt hört, dass die eher einsichtig sind oder unsensibel sind und das halt übertrieben finden, dass man da ja zum Beispiel Geschlecht wechseln muss und wir das halt dann mit Vampirverwandlung und die Person ist dann in einem Kokon, um sich zu verwandeln und zieht so die Haut runter, wenn sie das Geschlecht wechselt, so ein bisschen humoristisch auch anzugehen. Das ist so ein Beispiel.
Es ist ein sehr gutes Beispiel und es wirft für mich so ein bisschen die Frage auf. Es ist ja sehr oft so, dass man über Kunst im Allgemeinen sagt, dass sie einen gewissen Auftrag hat, einen gesellschaftlichen Auftrag, irgendwie Missstände anzusprechen, Wandel anzustoßen, gesellschaftliche Unstimmigkeiten zu kommentieren oder was auch immer. Ist das so eine Aussage, die du unterschreiben würdest?
Dass man das tun sollte, dass das so...
Dass die Kunst diesen Auftrag hat, das zu tun, ja.
Auf keinen Fall. Kunst für mich, finde ich, hat auf keinen Fall irgendeine Aufgabe, außer existieren. Weil egal wie klar ich ein Kunststück versuche zu lenken, ich bin mir so darüber bewusst, dass jeder Mensch sowas anders darin sieht und interpretiert. Es hat sowieso keinen Sinn, da irgendwie was zu lernen, weil jeder für sich sowieso was anderes sieht. Du kannst eine schwarze Leinwand hinhängen und für jeden ist das anders inspirierend oder interpretieren was anderes rein. Und das ist irgendwie das Schöne an Kunst, dass es alles sein darf und dann eh automatisch Menschen beeinflusst. Bin ich der Meinung. Oder was meinst du?
Wie stehst du in dem... Ich meinte genau das. Wie stehst du in dem Zusammenhang dazu, Fotografien beispielsweise bei Ausstellungen zu erklären? Also entweder sei es durch Texttafeln, die daneben hängen, oder auch durch irgendwie persönliche Worte im Vergleich zu, nee, das Bild soll schon für sich stehen und jeder sieht halt darin, was er sehen will, ohne irgendeine Form von Kommentar. Mhm.
Das wählt ja jeder ziemlich anders. Und ich merke, wenn ich in Museen gehe und ich verstehe ein Kunstwerk nicht, dann nervt mich das auch ein bisschen, weil ich denke mir dann so, ich bin schon hier, ich starre es an, ich weiß, du hast so eine tiefe Meaning und ich check's einfach nicht. Da wünsche ich mir persönlich schon oft gern so, okay, was hast du dir dabei gedacht? Und was ich halt dann reininterpretiere, ist dann eh meine Sache. Aber ich finde es persönlich schon super interessant, woher das kommt. Und dann finde ich es ja viel dann werde ich es mir viel einfacher auch merken und in Erinnerung bleiben. So, auch wenn es nicht im ersten Moment mit mir resoniert hätte, aber wenn ich dann höre oder lesen kann, was die Person sich da eigentlich dabei gedacht hat, dann finde ich das gleich viel einprägsamer. Und ich glaube, ich persönlich würde dann auch selber jedes Mal individuell bei jedem Kunststück entscheiden, wie viel möchte ich lenken und voraussetzen als Information und wie viel ist es für mich okay, dass jeder selber sieht und erkennt, was er möchte.
Finde ich interessant. Ich hatte dazu einen kleinen Disput, ist das falsche Wort, aber ein kleines Streitgespräch mit einem befreundeten Fotografen von mir. Der halt meinte so, er findet das super wichtig, dass irgendwie man die Gelegenheit bekommt, Bilder zu erklären. Und er ist auch jemand, der bei seinen Ausstellungen super, super, super viel mit dem Publikum spricht, mit den Menschen, die sich das anschauen und sehr viel erzählt über seine Bilder und Fotografie und so weiter und so fort. Und dem hat es nicht gefallen, als ich gesagt habe, also entweder man versteht ein Bild halt oder, also ich habe gesagt, das ist natürlich total übertrieben und total extrem ausgesagt, ich habe gesagt, wenn ein Bild nicht verständlich ist, dann ist es vielleicht auch einfach nicht gut genug. Und das fand er nicht so witzig und
hat einen
kleinen Streifen zerbrochen. Da war der Spaß kurz vorbei auf einer Autofahrt. Aber ich glaube, ich war da auch einfach noch zu geprägt von diesen klassischen Sätzen, die man von Deutschlehrern damals zu hören bekommen hat oder Aufgaben. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Ja, es ist doch scheißegal, was sich der Künstler dabei gedacht hat. Es geht nur darum, was ich sehe oder was ich mir denke, wenn ich mir dieses Werk anschaue. Und mich interessiert es eigentlich gar nicht so richtig, was es sagen soll. Außer in ganz, ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen, aber meistens will ich das gar nicht so richtig wissen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich ein Buch lese, stelle ich mir die Charaktere vor. Ich muss die dann nicht noch auf der Leinwand sehen, um zu gucken, wie sollen die fürs Kino aussehen, weil das überschreibt dann immer so ein bisschen das, was in meinem Kopf dann passiert.
Ja, ja.
Ist. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe deinen Zugang auch vollkommen. Ich denke nur, dann also die Aussage, dass dann vielleicht das Foto, das Bild, das Kunstwerk nicht stark genug ist, der Meinung wäre ich persönlich halt einfach nicht, sondern mehr so, okay, das resoniert halt einfach mit dir nicht. Aber mit der nächsten Person komplett und mit der übernächsten ein bisschen. Ist halt so. Also ich glaube, wieder das Beispiel mit der schwarzen Leinwand. Es gibt Menschen, die stehen davor und sagen so, na toll, das hängt jetzt da in dem Museum und die Künstlerin kann davon leben und ich kann selber auch malen. Diese Aussage kennt man ja. Aber ich sehe das eher so, also jeder sieht darin sowas anderes, das kannst du sowieso nicht beeinflussen. Und es ist auch okay, wenn du nicht damit resonierst. Und wenn du nicht damit resonierst, dann kannst du ja durch die Beschreibungen vielleicht doch noch Interesse wecken. Und dann versteht es die Person plötzlich und kann sehr wohl was in dem schwarzen Bild sehen. Das finde ich dann schon interessant, dass man es dann halt so noch beeinflussen kann.
Es ist ganz witzig, dass du das erzählst mit der schwarzen Leinwand. Es gibt ein französisches Theaterstück, das heißt Kunst. Ich glaube, das ist von der Autorin Jasmina Reza. Und in dem Stück geht es auch nur darum, dass ein Mann kauft sich ein Bild. Das sind weiße Streifen auf einem weißen Hintergrund, also weiß auf weiß, kaum irgendwas zu erkennen. Und in diesem ganzen Stück geht es dann nur um einen Streit zwischen ihm und zwei seiner Freunde, vor allem einem seiner Freunde, der halt sagt, was ist das denn für eine Scheiße? Und warum hast du so viel Geld für diese? Und das ist halt genau die Formulierung. Mhm. Wie viel hast du so viel Geld für so eine Scheiße ausgegeben? Mhm. Und da wird dann auch heftig drum debattiert, was den Wert von Kunst ausmacht und wer den Wert von Kunst ausmacht und wer es sich anmaßen darf, darüber zu entscheiden, ob das jetzt Kunst ist oder halt eben doch weg kann, wie man häufig fragt. Und finde ich irgendwie ganz interessant.
Ach, ich mag die Diskussion. Die wird doch immer existieren. Ist doch lustig.
Natürlich, ich weiß, wir haben das in meinem Fotografiestudium auch viel gehabt und einer meiner Professoren damals, dem wir dann auch gefragt haben, ja gut, aber was ist denn jetzt Kunst? Also was macht halt Kunst aus? Was muss etwas haben, damit es Kunst ist? Und er hat auch einfach nur sehr platt und trocken geantwortet, ja, wenn es was ins Museum schafft, dann ist es Kunst.
Fertig. Aber nur, wenn es ins Museum schafft?
Um da gar nicht. Ich glaube, das war sein Versuch, aus der Diskussion so ein bisschen rauszuflüchten, weil niemand halt die Deutungshoheit hat, zu sagen, das ist Kunst. Ich kann was machen, was nie jemand sieht und nie jemand zu Gesicht bekommt und das ich nur für mich mache, irgendwie auf einem Zeichenblock irgendwas kritzeln und so weiter. Keine Ahnung. Ich glaube ja, Kunst, also ein Ding, eine Schöpfung ist ab dem Moment Kunst, wo es für irgendjemanden irgendwas bedeutet. Egal, was es ist und egal, wer es ist. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. So, wenn ich was für mich male und das hat für mich eine Bedeutung, dann ist es Kunst, weil es für mich wichtig ist. So, das reicht. Es muss nur diese eine Person gut finden, damit es zählt, finde ich persönlich. Kann man damit dann Geld verdienen und das für 10.000 Euro verkaufen? Vermutlich nicht. Aber in der ersten Deutung, ob was Kunst ist oder nicht, reicht mir das schon als Begründung.
Das ist zumindest ein sehr freier Gedanke und lässt so viel mehr zu, als der Gedanke, nur Kunst, die sich teuer verkaufen lässt, ist auch Kunst. Das wäre halt voll einschränkend und voll schade, dass so viel Potenzial durch eine strenge Definition zu zerstören.
Definitiv. Bin ich ganz dabei. Ob jetzt der 17. Regenbogen, den mein Sohn mir irgendwann malen wird, auch ob ich das dann auch immer noch Kunst nenne, wenn er es toll findet, werde ich dann noch sehen, wenn es soweit ist, ob ich dann noch die Begeisterung dafür aufbringen kann.
Ich wette, jeder ist individuell. Jeder schon. Regenbogen ist ganz individuell. Und einen hat er gemalt, nachdem ihr euch gestritten habt. Und einen hat er gemalt, nachdem er einen neuen Freund in der Sandkiste kennengelernt hat. So. Man kann so viel reinschmücken.
Genau, auf jeden Fall. Und dann ist ja auch jedes einzelne Bild ist ja auch wichtig. Wie ist das bei dir? Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht oder ist das in Planung oder hast du es vielleicht sogar schon gemacht und ich weiß es nicht, einfach Dinge, Bilder zu kreieren, nicht für irgendeinen Kunden, nicht, dass sie irgendeinem medialen Zweck dienen, sondern einfach nur, damit sie nachher irgendwie bei einer Ausstellung oder in einer Publikation oder sowas funktionieren, einfach so als Kunstwerke nur für sich selbst und nicht jetzt für irgendeinen anderen Zweck?
Und nicht bezahlt oder ist das nicht die Voraussetzung? Oder?
Genau. Zum Beispiel, ja, das ist es erstmal, würde ich jetzt erstmal hinten anstellen, aber irgendwas, wo du gesagt hast, hey, ich habe es eine Serie fotografiert, einfach nur, weil ich damit was sagen will, einfach nur, weil ich das jetzt kreieren und erschaffen wollte, ohne zu sagen, hey, das mache ich aber, weil ich von diesem Magazin beauftragt wurde. Oder
genau,
das
genau,
ich jetzt,
also ohne
weil
Auftrag.
Der Künstler Bilder braucht und so weiter. Genau, komplett ohne Auftrag, komplett ohne anderen Zweck als, ich möchte da jetzt einfach was erschaffen.
Ja, das ist unter anderem ja auch zum Beispiel so freie Shootings, oder? Freie Shootings sind sowas, ja, auf jeden Fall. So habe ich auch gestartet und Gefühl bekommen für, was gefällt mir nicht und was habe ich in der Organisation gut und schlecht gemacht. Also das ist ein ganz großer Teil, der jetzt gerade bisschen weniger ist, weil ich so tolle Jobs habe, die beauftragt sind, hätte ich das nicht. Oder Urlaube wahrscheinlich auch ein Beispiel. Genieße ich das komplett, das immer wieder zu machen. Vor allem so, das ist dann, führt dann vielleicht dazu, dass ich es jemandem mal pitchen möchte oder weil es mir so gut gefällt. Oder letztens, ich habe eine sehr lustige Pralinengeschichte, die das eigentlich sehr trifft.
Da bin ich jetzt gespannt.
Ich habe eine fette Packung Pralinen geschenkt bekommen von meinem Onkel. Und die habe ich gleich mal aufgerissen, gleich mal gekostet und es war so ekelhaft. Okay, nächste Praline. Ich habe 5 Pralinen angebissen, alle extrem ekelhaft. Und ich habe nicht verstanden, es war nicht abgelaufen, aber ich habe nicht verstanden, wie das gut sein konnte. Aber ich habe die ja schon aufgerissen. Ich kann die jetzt nicht irgendjemanden anderen anbieten. Ich kann es nicht weiterschenken. Ich habe so vielen Menschen, die meine WG besucht haben, versucht, die anzudrehen. Jeder hat die extrem ekelhaft gefunden. Und ich war nur so, ich bring's nicht über das Herz, diese riesige Packung. Wirklich, das war so 50 mal 50 Zentimeter große quadratische Packung wegzuschmeißen. Das bringe ich nicht übers Herz und ja, ich kann es auch nicht herschenken. Und dann dachte ich mir so, okay, Challenge nur für mich. Ich versuche jetzt die Pralinen einfach zu fotografieren und die Menge der Pralinen auszunutzen und das Design der Pralinen auszunutzen und dadurch, dass kein Kunde dahinter steht, einfach alles zu machen, was ich will. Außerdem fällt mir ein, ich habe 2 analoge Kameras mit angefangenen Filmen. Ich will da eh mal vergleichen, wie die Bilder so unterschiedlich aussehen und den Film vollbringen. Ich mache jetzt ein Shooting mit diesen Pralinen, sodass ich sie nachher auch wegschmeißen muss, weil sie unbrauchbar sind und so zufrieden mit meinem Gewissen sein werde. Und da ist eine Strecke entstanden, wo ich in meiner Wohnung auf die komischste Art und Weise diese Pralinen gestapelt habe im Bad neben den Zahnbürsten oder entlang der Klobrille aufgelegt habe. Und es ist so ganz weird, wirklich, es war so schön, die Vorstellung zu haben, es ist so egal, keiner judged mich, dass es jetzt aussieht, als hätte jemand auf die Klobrille geschissen. Nein, es sind jetzt alle braunen Pralinen einfach auf der Kloschüssel. Und dann möchte ich sie noch so ich habe so eine Fernsprechanlage, wo ein Telefonkabel runterhängt, das so extrem eingedreht ist. Und da habe ich die Pralinen so eingefädelt und es hat absolut scheiße ausgesehen, aber davon habe ich ein Foto gemacht und auch mit der anderen Kamera, um das Bild dann zu vergleichen und da war ich echt so, hat wieder mal gut getan, so einfach drauf los und no judgment. Judgment ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, so was, wovor man dann Angst hat. Aber das war schön. Will ich empfehlen.
Okay, gut. Das ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende Geschichte. Das nächste Mal, wenn wir Lebensmittel haben, die wir eigentlich nicht mehr essen können oder sollten, einfach verfotografieren.
Zum Beispiel. Kann man wahrscheinlich auf viele Lebenssituationen legen und gleich verstehen. Das hat mir geholfen.
Die wichtige Frage ist jetzt allerdings, hast du deinem Onkel diese Bilder gesagt und erklärt, warum die existieren? Oder musste das jetzt, wenn er die Folge hört, herausfinden, dass du seine Pralinen vollkommen ekelhaft fandest?
Ich werde es ihm niemals sagen, glaube ich. Das ist so okay. Eine Art von Onkel, den würde ich einfach trotzdem verletzen damit. Und das will ich auf keinen Fall.
Oh, okay.
Und in der Hoffnung, dass er diesen Podcast nicht hören wird.
Dann hoffe ich aber, dass er nicht denkt, hey, ich habe die Pralinen bestimmt so gut geschmeckt. Beim nächsten Mal bringe ich eine 1x1-Meter-Schachtel mit und dann freut sie sich noch mehr
als beim ersten Mal. Es gibt jetzt eine XXL-Packung.
Irgendwann hast du in deiner Wohnung nämlich keine Ecken mehr, wo du die Pralinen noch hinlegen könntest, um sie zu fotografieren. Dann ist alles durch. Dann musst du mit denen durch die Stadt laufen.
True. Und würde ich nochmal eine Pralinen-Schachtel bekommen zum zweiten Mal, da wäre dann schon für mich so der Moment angekommen, wo ich ehrlich sage, vielen Dank. Aber die sind jetzt nicht so mein Geschmack.
Aber ist doch
schon stoppen.
Ist doch eigentlich ein perfektes Beispiel für das, was du eben gesagt hast. Ne? Sich inspirieren lassen, nicht von anderer Kunst immer oder von anderer Fotografie, sondern von so einer ganz banalen Sache wie einer Packung Pralinen, die ich nicht mag.
Ja, aber dazu muss es einem manchmal auch zum Beispiel so richtig langweilig sein, dass man so auf solche Ideen kommt. Finde ich auch immer sehr cool, weil sonst ist es immer Langeweile versucht man immer so zu vermeiden, aber ich finde, da kommen dann die lustigsten Ideen, wenn man das mal zulässt. Ist dir manchmal langweilig? Mir deinem Sohn nicht.
Mir ist, also ich habe tatsächlich mittlerweile gar keine Zeit für Langeweile mehr, weil es muss immer irgendwas gemacht werden. So, es gibt nicht den Tag, wo man sagt, heute mal gar nichts. So, das existiert einfach nicht. Langeweile ist tatsächlich das habe ich auch jetzt aber erst gemerkt. Also vorher fand ich es ganz, ganz furchtbar, mal einen Tag lang nichts zu tun, nur auf der Couch zu sitzen. So, konnte ich gar nicht aushalten.
Ich verstehe.
Aber mittlerweile, wo ich das nicht mehr habe, habe ich erst gemerkt, was für ein Luxus das ist, sich langweilen zu dürfen.
Ah, ja voll. Man muss sie herausfinden selber.
Total.
Manchmal hilft es nicht, dass jemand einem sagt, sondern man muss es selber spüren.
Absolut. Man muss das selber spüren. Und ich meine, alleine, wenn man sich anschaut, was alles für tolle Dinge entstanden sind während der Corona-Pandemie, Ich meine, allein ist jetzt natürlich absolutes Mainstream-Beispiel, aber Taylor Swift hat gefühlt 50 Songs geschrieben in der Zeit und 2 Alben veröffentlicht, eins davon mit 30 Millionen Songs. Da ist ja super, da ist ja super viel entstanden in dieser Pandemiezeit, weil Leute plötzlich Langeweile hatten, weil sie plötzlich gezwungenermaßen Langeweile hatten. Und da ist künstlerisch super viel Tolles passiert in dieser Zeit.
Mhm. Und wie viele Menschen jetzt anders kochen und andere Rezepte in den Tag etabliert haben. Und ja, man kann es eh irgendwie voll sehen, so die Muster von Bananenbrot und, oh Gott, wir haben wieder Corona-Gespräche. Aber so, man sieht voll, was die Leute dann plötzlich zugelassen haben zu tun. Voll schön.
Eben. Und das ist ja, also das ist einfach der perfekte Beleg dafür, dass ein bisschen Langeweile manchmal besser ist, als ins Museum zu gehen. Nicht, also natürlich darf man auch gerne ins Museum gehen, aber manchmal tut es gut, seinen Kopf ein bisschen zu leeren, damit aber Platz ist, damit irgendwas wachsen kann. Weil wenn ich den ständig vollstopfe mit irgendwas, da ist ja auch gar kein Raum mehr irgendwann.
Boah, das fühle ich so sehr. Ja, komplett. Man braucht schon irgendwie Zeit, um auch wieder qualitativ Volles auch wieder reinzubekommen und nicht so vor sich hin so abzuarbeiten. Da muss ich schon immer aufpassen.
Richtig. Und ich fühle mich gerade wie jemand, der Wasser predigt und Wein trinkt, weil ich in meinem Leben, und meine Frau macht sich da immer drüber lustig und ist auch manchmal ein bisschen genervt davon. Ich habe gefühlt immer Kopfhörer im Ohr. Also wenn ich runtergehe, um den Müll wegzubringen oder Kaninchenklo sauber zu machen, das ist eine Tätigkeit,
die dauert. Das zahlt sich aus.
Es ist eine Tätigkeit, die dauert 2 Minuten. Ungelogen 2 Minuten.
Lustig,
packe ich aus Automatismus einen Kopfhörer in mein Ohr und mache einen Podcast an für 2 Minuten, weil ich einfach so...
Ist das lustig.
Ich bin da so dran gewöhnt, an dieses ständige irgendwas haben.
Reize haben müssen.
Genau, diesen ständigen Reiz haben zu müssen. Mhm. Ich glaube, vielleicht muss ich mir einfach mal zwischendurch auch diese 2-3 Minuten nehmen, um da zu versuchen, ein bisschen Langeweile in meinen Alltag zurückzuholen.
Boah, und das ist ja nicht mal Langeweile. Du machst ja sogar eine Tätigkeit.
Stimmt.
I totally get it. Und es ist so lustig, oder? Weil dass das gar nicht störend ist, dass man ja gar nicht fertig hören kann.
Eben.
Oder eben. So, ich glaube, also bei mir ist das zum Beispiel so typisches Beispiel auf eine BIM warten, auf eine Straßenbahn warten, bei der Kasse warten, wie viele Menschen inklusive mir holen sich das Handy raus, wie dumm. Also obwohl diese paar Sekunden könnte man sich einfach mal nur im Moment sein. Und das ist auch auftanken irgendwie so, im Moment sein. Das ist ja auch eine Art von Meditation, den Moment acknowledgen. Und das tut man halt nicht, wenn man die ganze Zeit flüchtet in Reize.
Total, total. Und es entgehen einem da super viele Sachen, weil manche Leute kommen dann auf tolle Ideen, mit Pralinen zu spielen. und andere Leute, jetzt gerade so an einfach beim über die Straße gehen, gibt es so diese Geschichte, dass aus dem Lied Bad Guy von Billie Eilish, da ist im Hintergrund ist da so ein tick, 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 tick Geräusch drin. Und das ist das Geräusch, was eine Ampel macht. Ich glaube, in Australien waren die da unterwegs. Und das macht die Ampel, wenn die Fußgänger grün haben und über die Straße gehen dürfen. Dann macht diese Ampel dieses Geräusch. Und weil sie einfach das mitbekommen haben und das cool fanden, haben sie das aufgenommen mit dem Handy und dann halt in den Song eingebaut. Aber das sind also diese kleinen lustigen Dinge, die man irgendwie so mitbekommt, die einem komplett abgehen würden, wenn man einfach an jeder Kreuzung oder in jedem Moment nur auf sein Telefon starrt.
Totally. Also solche Beispiele erinnern einen halt einfach wieder mal dran, dass man da vielleicht ein bisschen reduzieren kann, die ganze Zeit noch Reize hinzufügen zu wollen, sondern
eben.
Wenn man lange genug, ich glaube, man braucht schon Geduld, das zuzulassen, aber es ist halt eine Practice, und wie genauso wie Meditation eine Practice ist, das mal so lange zuzulassen, bis es normal wird, eine Gewohnheit wird. Und dann, glaube ich, bleibt man eh dabei, weil man merkt, wie krass inspirierend das sein könnte. I'm on my way, I'm still not there, but yeah.
Du schaffst es. Und wir beide machen da jetzt einfach mal den Anfang und gehen als gutes Vorbild voran. Und nehmen euch da draußen jetzt mal einen Reiz weg, nämlich wir beenden jetzt einfach diese Podcast-Folge und entlassen euch von dem Reiz hoffentlich dann nicht direkt in irgendwas anderes, sondern vielleicht auch mal in ein paar Minuten ohne Reiz, in ein paar Minuten Langeweile. Maler, hat mir eine große Freude bereitet, mit dir zu quatschen.
Same. Vielen, vielen Dank. War so cool.
Ja, freut mich, dass du Spaß hattest. Wir hören uns, also ich würde jetzt sonst immer versprechen, dann nächste Woche wieder, das ist aktuell alles nicht möglich. Wir hören uns vermutlich dann in einem Monat oder vielleicht auch in zweien, je nachdem, wie es gerade in meinen Alltag passt und ob ich nicht doch demnächst mal Langeweile dann habe, statt Podcast-Folgen aufzunehmen. Auf jeden Fall hören wir uns irgendwann demnächst mit einer neuen Folge und mit einem Gast und ja, Maler, an dich nochmal vielen, vielen, vielen Dank.
Danke, Janis. Danke, und, dass du mich kontaktiert hast.
Ja, gerne. Und wir hören uns dann irgendwann zum nächsten Mal. Macht's gut und bye, bye.
Ciao, ciao.